ARD.
Die Vereinigten Staaten sind in der NATO. Wir sind aktiv in der NATO, so wie wir es immer waren. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat deutlich gemacht, dass er die NATO unterstützt, dass wir in der NATO bleiben werden.
Das war US-Außenminister Rubio unmittelbar vorm offiziellen Beginn des Außenministertreffens der NATO in Brüssel.
Gleichzeitig wollen die USA die NATO-Partner zu mehr Verteidigungsausgaben bewegen, und zwar zu Ausgaben in Höhe von bis zu 5% ihrer Wirtschaftskraft. Auch das sagte Rubio in Brüssel.
Unter anderem mit dem Thema Verteidigung beschäftigen sich heute auch die Außenminister der Europäischen Union bei einem informellen Treffen in Warschau.
In Deutschland hat das Bundesverteidigungsministerium angekündigt, dass die Bundeswehr mit modernen Angriffsdrohnen mit Sprengsätzen ausgestattet werden soll.
Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte israelische Ministerpräsident Netanyahu ist vergangene Nacht in Ungarn eingetroffen. Und kurz nach seiner Ankunft hat das ungarische Kanzleramt angekündigt, aus dem Internationalen Strafgerichtshof auszutreten.
Und zum internationalen Haftbefehl gegen Netanyahu hat sich heute der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz geäußert. Er hat betont, dass eine Verhaftung Netanyahus in Deutschland nicht denkbar wäre. Hallo, ich bin Astrid Rolle.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, wir haben es eingangs gehört. US-Außenminister Rubio, der nimmt heute zum ersten Mal bei einem NATO-Treffen mit seinen Amtskollegen teil. Astrid, was waren denn die wichtigsten Botschaften?
Ja, Rubio hat ein Bekenntnis der USA zur NATO abgegeben. Wir haben ihn wörtlich gehört. Die USA stehen fest zur NATO. Rubio hat auch gesagt, dass sein Land im Bündnis so aktiv ist, wie es immer ist. Und noch weiter sagte er, dass auch US-Präsident Trump zu der transatlantischen Militärallianz steht.
Waren diese Äußerungen denn überraschend?
Naja, vor einigen Monaten wäre ein US-amerikanisches Bekenntnis zur NATO zwar noch als völlig selbstverständlich angesehen worden. Der damalige US-Präsident Biden hat das immer klar gemacht. Aber Präsident Trump hatte in den vergangenen Wochen ja schon oft damit gedroht, dass sich die USA aus der NATO zurückziehen. Und insofern waren Rubios erste Worte vorm offiziellen Beginn des Treffens heute mit einer gewissen Spannung erwartet worden. Und man kann sagen, sein Bekenntnis zur NATO oder das Bekenntnis der USA zur NATO hat dann heute natürlich für Erleichterung bei den Bündnispartnern gesorgt.
Jetzt fordert Rubio aber gleichzeitig, dass sich die NATO auch ändern muss. Hier geht es insbesondere um die Verteidigungsausgaben.
Absolut. Rubio sagt, die NATO muss ihre Fähigkeit stärken, um für bestehende Drohungen gewappnet zu sein. Wörtlich sagt er, wir wollen, dass die NATO stärker wird. Wir wollen, dass die NATO leistungsfähiger wird. Und die einzige Möglichkeit, wie die NATO stärker und leistungsfähiger werden kann, ist, wenn unsere Partner über mehr Fähigkeit verfügen. Ja, und dafür hält Rubio Verteidigungsausgaben eines jeden Landes im Volumen von 5% der Wirtschaftsleistung für angemessen. Die Zahl schwebt schon länger im Raum, auch wenn die USA selbst das Ziel noch gar nicht erfüllen. Das hat Rubio heute auch eingeräumt.
Und wie ist es denn bei den anderen Ländern des Militärbündnisses?
Ja, einige der 32 NATO-Länder haben zumindest schon mal eine deutliche Aufstockung ihres Verteidigungsbudgets angekündigt, darunter auch Deutschland. Andere hinken noch deutlich hinterher. Zuletzt kamen zum Beispiel Deutschland und Frankreich bei den Verteidigungsausgaben auf nur etwas mehr als 2% der Wirtschaftsleistung. Italien und Spanien zum Beispiel lagen sogar noch deutlich darunter.
Dann springen wir jetzt nach Warschau. Da tagen nämlich die Verteidigungsminister der Europäischen Union. Und einige Themen überschneiden sich mit dem Brüsseler NATO-Treffen, Astrid.
Ja, natürlich geht es auch bei dem EU-Treffen unter anderem um das Thema Verteidigung. Es geht um mehr Sicherheit in Europa und um mehr Unterstützung für die Ukraine. Auf der Agenda steht unter anderem das vor kurzem vorgestellte sogenannte Weißbuch für die europäische Verteidigungsbereitschaft 2030. Und zum aktuellen Stand des Treffens der EU-Verteidigungsminister in Warschau hat unsere Korrespondentin Sabrina Fritz alle Infos.
Es geht gerade ein bisschen hin und her zwischen der EU und der NATO. Während sich in Brüssel die Außenminister der NATO mit dem neuen amerikanischen Außenminister Rubio über Verteidigung unterhalten, tagen zwei Flugstunden entfernt in Warschau die Verteidigungsminister der EU und beraten ebenfalls über Verteidigung. Die Vereinigten Staaten dominieren beide Treffen. Kann man nach dem Zollhammer überhaupt noch mit amerikanischen Rüstungsfirmen zusammenarbeiten? Der Vertreter Österreichs antwortet diplomatisch.
Ich glaube, wir sollten uns weniger auf andere Akteure konzentrieren, sondern vielmehr auf Europa selbst, welche Herausforderungen wir haben und wie wir diesen am besten begegnen können.
Die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, ist eher zurückhaltend. Wir kaufen gerade viel von den Amerikanern, aber wir sollten unser Angebot breiter aufstellen, damit wir auch hier Kapazitäten haben. Die Niederlande sind dagegen dafür, weiter mit amerikanischen Rüstungsfirmen Geschäfte zu machen. Wir können nicht nur unsere Rüstungsindustrie hochfahren, sondern brauchen auch noch Partner aus anderen Ländern, die mit uns arbeiten. Wie viel Geld die EU-Mitgliedstaaten künftig für ihre Verteidigung ausgeben sollen, auch das wird aus Washington diktiert. 5% von der Wirtschaftskraft. Diese Zahl hat der amerikanische Außenminister Rubio mit nach Brüssel gebracht. Aber die EU-Verteidigungsminister haben sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit, sondern auch um die der Ukraine gesorgt. Die Außenbeauftragte der EU, Kallas, konnte ein neues Hilfspaket für die Ukraine zusammenstellen.
France has announced an additional 2 billion euros in support. Germany has committed up to 12 billion for the next years. Sweden has pledged 1.4 billion in military aid.
2 Milliarden aus Frankreich, 1 Milliarde aus Schweden und 12 Milliarden aus Deutschland für die nächsten Jahre. Nach all den Beteuerungen aus Washington kann man also davon ausgehen, dass die Amerikaner erst einmal in der NATO bleiben. Damit ist aber der Krieg gegen die Ukraine noch nicht beendet. Der russische Präsident Putin ist offenbar ein härterer Gegner, als Trump erwartet hatte. Für die nächsten Tage sind bereits weitere Treffen zur Zukunft der Ukraine geplant.
Informationen von Sabrina Fritz. Wir bleiben noch kurz beim Thema Verteidigung, das uns ja hier in Deutschland auch beschäftigt, das auch ein besonders großes Thema der aktuellen Koalitionsgespräche zwischen Union und der SPD ist. Aus dem Verteidigungsministerium gibt es nämlich Neuigkeiten.
Richtig, die Bundeswehr soll nämlich mit modernen Angriffsdrohnen mit Sprengsätzen ausgestattet werden. Das hat das Ministerium mitgeteilt. In den nächsten Tagen sollen entsprechende Verträge mit der Industrie unterzeichnet werden. Aus dem Ministerium heißt es, dass die Bundeswehr bei der Ausstattung mit Angriffsdrohnen im internationalen Vergleich schlecht dasteht. Und das, obwohl Drohnen in heutigen Kriegen mehr oder weniger das sind, was Panzer vor 100 Jahren gewesen sind. Lange Zeit hat es in der deutschen Politik aber große Vorbehalte gegen die Anschaffung solcher Systeme gegeben. Und da war ein Argument, dass eben mit diesen Systemen der Weg für den Einsatz von automatisierten Waffen geebnet werden könnte. Und weitere Informationen hat unser Kollege Uli Haug in Berlin.
Nach früheren politischen Entscheidungen verfügt die Bundeswehr bisher nicht über diese fliegenden und teilautonomen Drohnen, die über einem Gefechtsfeld so lange kreisen, bis sie ein feindliches Ziel erkennen und attackieren können. Der Einsatz dieser vergleichsweise kleinen Drohnen, bestückt mit Sprengladungen, soll dabei aber immer noch von einem Soldaten am Boden bestätigt werden. Bis Ende des Jahres will die Bundeswehr eine größere Anzahl dieser Angriffsdrohnen zum Üben und Testen kaufen. Erst dann soll abschließend entschieden werden, welche Systeme beschafft werden. Wegen der ständigen Weiterentwicklung der Drohnen will man nicht Tausende von einem Typ einlagern. Stattdessen will man eine stetige Produktionslinie für die relativ einfachen und günstigen Drohnen aufbauen. Gekauft werden soll dann immer das neueste Material, sobald es Bedarf gibt. In der Ukraine sind solche Waffensysteme ein wichtiger Faktor. Die Bundeswehr liegt beim Einsatz und der Abwehr von Drohnen bislang hinter anderen Streitkräften zurück.
Information von Uli Haug aus Berlin. Und wir schauen jetzt noch auf Israel und auf etwas, was den zweiten Konfliktherd, den Krieg im Nahen Osten, betrifft. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist zum ersten Mal in Europa, seitdem ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Und zwar ist er in Ungarn. Pünktlich dazu gibt es heute eine bedeutsame Ankündigung von Ungarn.
Ja, aber springen wir kurz zurück. Der Internationale Strafgerichtshof hatte gegen Netanjahu einen Haftbefehl erlassen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen. Es geht da natürlich um Art, Ausmaß und Ziele der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen. Ja, und die ungarischen Behörden müssten Netanjahu eigentlich festnehmen, aber Ungarn hatte schon vor Netanjahus Ankunft klargestellt, wir führen den Haftbefehl nicht aus. Das war heute auch keine Überraschung. Kurz nach Netanjahus Ankunft in Budapest in der Nacht aber dann eine Art Paukenschlag. Das ungarische Kanzleramt hat angekündigt, dass Ungarn aus dem internationalen Strafgerichtshof austreten wird. Und die Beweg- und die Hintergründe dazu hat unser Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Das wollte Viktor Orban schon nochmal selbst gesagt haben, ganz bewusst hier und genau jetzt, neben seinem Staatsgast Benjamin Netanjahu. Denn der hat einiges damit zu tun. Willkommen, nach 8 Jahren, mal wieder in Ungarn. Sicher. So hat Orban Netanjahu zum Frühstück in Budapest begrüßt, via Facebook. Und dann die eigentliche Nachricht des Tages, lange geplant von Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten. Ungarn hat sich entschieden, die ungarische Regierung hat beschlossen, den Internationalen Strafgerichtshof zu verlassen. Ungarn war Gründungsmitglied, als das römische Statut unterschrieben wurde, die Gründungsurkunde für den Internationalen Strafgerichtshof, vor einem Vierteljahrhundert war das. Damals war Orban gerade noch ungarischer Ministerpräsident, seine erste Regierungszeit anders als die zweite. Aber auch das Gericht in Den Haag habe sich seitdem verändert, beklagt Orban. Es ist kein unparteiisches Gericht mehr, kein rechtsstaatliches Gericht, sondern ein politisches Gericht. Am deutlichsten zeigt sich das bei den Entscheidungen zu Israel. Wir sind der Meinung, dass ein demokratischer Rechtsstaat wie Ungarn nicht Teil eines politisch motivierten internationalen Gerichts sein kann. Die Entscheidung zu Israel. Gemeint ist der internationale Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, erlassen wegen des Verdachts israelische Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazakrieg. Das hat Viktor Orban schon damals empört. Demonstrativ hat er deswegen seinen politischen Freund Benjamin Netanjahu eingeladen nach Budapest, mit der Garantie, den Haftbefehl bewusst zu ignorieren. In den Wochen danach, auch mit der Andeutung, auch aus der Runde der Staaten auszuscheren, die den Gerichtshof tragen. 125 Länder weltweit, darunter alle EU-Staaten. Israel gehört nicht dazu. Ein willkommenes politisches Geschenk für Benjamin Netanjahu auf seiner ersten Europareise nach Erlass des Haftbefehls. Der Staatsgast aus Israel dankt herzlich und legt noch etwas nach. Ich danke dir, Viktor, sagt Benjamin Netanjahu.
And you've just taken a bold and principled position on the ICC, and I thank you, Victor.
Du hast gerade eine starke und prinzipientreue Position gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof eingenommen. Das ist nicht nur wichtig für uns in Israel, es ist wichtig für alle Demokratien, sich gegen diese, und Netanjahu macht eine Pause.
It's important to stand up to this corrupt organization.
Korrupte Organisation zu stellen, sagt der, gegen den der Strafgerichtshof Haftbefehl erlassen hat. Allerdings steht Ungarn auch nicht ganz allein da als Staat, der diesen Haftbefehl nicht vollstrecken will. Die anderen sehen nur keinen Anlass, den Strafgerichtshof deswegen fallen zu lassen. Ungarn will die Kündigung noch heute auf den Weg schicken. Kündigungsfrist 1 Jahr.
Soweit Wolfgang Fichtel. Es ist ja, wie gesagt, Netanjahus erster Besuch in Europa, seitdem der internationale Haftbefehl gegen ihn vorliegt. In Ungarn muss er keine Verhaftung fürchten. Wie wäre es, wenn er nach Deutschland kommen würde?
Ja, dazu hat sich heute nochmals der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz geäußert und, wie schon vorher einige Male übrigens, klargestellt, eine Vollstreckung des internationalen Haftbefehls gegen Netanjahu in Deutschland ist für ihn nicht vorstellbar. Und was er wörtlich gesagt hat und warum Deutschland bei einem Besuch von Netanjahu auch vor einem Dilemma stehen würde, berichtet unser Kollege Björn Dahke.
Olaf Scholz ist deutlich.
Dass es in Deutschland zu einer
Verhaftung kommt, kann ich mir nicht vorstellen.
Das sagt der SPD-Politiker am Vormittag nach einem Treffen mit dem jordanischen König. Noch deutlicher ist sein wahrscheinlicher Nachfolger Friedrich Merz. Der CDU-Chef hatte schon vor einigen Wochen gesagt, er würde Mittel und Wege finden, damit Netanjahu Deutschland besuchen kann. Die Bundesregierung betont stets, Deutschland habe als Konsequenz seiner Geschichte eine große Verantwortung für Israel. Gleichzeitig sei Deutschland einer der größten Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofes. Dass Ungarn den Haftbefehl des Gerichtshofes ignoriert, nennt Annalena Baerbock einen schlechten Tag für das Völkerstrafrecht.
In Europa steht niemand über dem Recht und das gilt für alle Bereiche des Rechts.
Was das für Deutschland bedeutet, ist offen. Laut eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags stünde die Regierung bei einem Netanjahu-Besuch vor einem rechtlichen Dilemma. Deutschland ist einerseits rechtlich verpflichtet, einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes zu vollstrecken. Andererseits sind amtierende Staatsoberhäupter durch ihre Immunität vor einer Festnahme geschützt.
Soweit Informationen von Björn Dahrke. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Astrid Rolle aus der Nachrichtenredaktion.
Und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.